Vielen Dank, dass ihr uns den Blick auf diese Hand Gottes gerichtet habt. Es ist wirklich gut zu wissen, dass es diese Hand Gottes gibt, die uns festhält in unserem Leben, die guten Einfluss auf unser Leben ausübt in den unterschiedlichen Lebenssituationen, bei allen möglichen Gefahren, die auch auf unser Leben warten, die drohen können, bei allen Schleuderplatten, die unser Leben ganz schön aus der Bahn werfen können. Wir fallen niemals tiefer als in Gottes Hand. Es ist wirklich ein großes Vorrecht zu wissen. Und es ist gut, den Blick auf diese Hand zu richten. Bei einem Fahrsicherheitstraining vor etlichen Jahren wurde mir das eingeschärft. Wenn wir mal im Auto ins Schleudern geraten, gilt es, den Blick immer genau dorthin zu richten. Vielen Dank. Das war nicht in meinem Blick. Ich richte den Blick immer dorthin, wo es drauf ankommt. Ja, beim Schleudern, wenn das Auto ins Schlingern gerät, immer den Blick geradeaus halten, dort, wo die Straße verläuft. Also nicht jetzt, wenn das Auto ausbricht, immer durch die Windschutzscheibe, sondern dorthin, wo ich fahren möchte. Nur so kann ich das Auto wieder abfangen. Ich habe mal ein Bild dabei, wie das beim wie es beim Fahrsicherheitstraining aussieht. Wir gucken uns mal das richtig genau an. Jetzt kommt das Auto und kommt hier auf eine Schleuderplatte und auf einmal reißt dem, zack, das Heck weg. Diese Schleuderplatte sorgt also dafür, dass auf die Hinterachse ein Ruck ausgeübt wird und so haut es dem hinten das Heck weg und jetzt muss er versuchen, irgendwie durch Lenkbewegungen, immer mit dem Blick nach vorne, das Auto wieder abzufangen, dass es dann nicht ausbricht oder nicht dann ganz aus der Kurve getragen wird. Deswegen den Blick immer geradeaus, auch wenn es geht, also weggeht. Gut, wenn das Auto mal dann Pirouetten dreht, so nach der dritten Runde wird es dann wahrscheinlich von Hals ein bisschen ungesund. Aber generell gilt immer, den Blick dorthin richten, wo ich hin möchte. So ging es auch dem Nehemia vor ca. 2500 Jahren ungefähr, als der so einige Schleuderplatten erlebt hat und auf sein Leben mal so richtige Rucks ausgeübt wurden und er tatsächlich manchmal ins Schleudern geführt werden sollte. Er hatte den Blick ganz genau darauf geheftet, was will Gott von mir? Und das hat ihm geholfen, in diesen Schleudersituationen auf Kurs zu bleiben. Wir hatten ihn kennengelernt schon seit einigen Predigten mit immer wieder manchen Unterbrechungen. Er war ja beauftragt dafür, in Jerusalem die zerstörte Stadtmauer wieder aufzubauen, weil von außen immer die Feinde eingedrungen sind und das Leben in Jerusalem, die Gottesdienste in Jerusalem eigentlich unmöglich gemacht haben. Und so kam er dann von Persien angereist und hat versucht, in einem Gewaltakt, einer Kraftaktion diese Mauer wieder hinzurichten unter der permanenten Lebensbedrohung der Feinde, die darauf gewartet haben, ihm irgendwann mal so den tödlichen Schlag zufügen zu können. Es waren viele Intrigen, denen er ausgeliefert war, viele Attacken. Es war eine äußerst schwierige und angespannte Situation. Es war Schleuderkurs, permanent. Und wir werden heute im Verlauf dieses Gottesdienstes mal 4 Schleuderplatten von Nehemia feststellen, wie es ihm ging. Und ich möchte die erste mal vorlesen. Sie können gerne hier vorne mitlesen, auch auf Ihren Infoblättern. Wenn Sie gute Augen oder eine Lupe haben, können Sie es mitverfolgen, übrigens auch auf Englisch. Dann hilft es doch vielleicht manchen, das bisschen besser nachvollziehen zu können. Da wird es von Nehemia folgendermaßen beschrieben, wie er ins Schleudern geraten ist. Als Sanballat, Tobia, der Araber Geshem und unsere übrigen Feinde hörten, dass der Wiederaufbau der Mauer unter meiner Aufsicht vollendet und keine einzige Lücke verblieben war. Nur die Torflügel waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht in die Tore eingefügt. Schickten Sanballat und Geshem mir eine Nachricht. Komm, wir wollen uns in Kephirim im Tal Ono treffen. Da sie aber planten, mir etwas anzutun, ließ ich ihnen durch Boten folgende Antwort überbringen. Eine große Aufgabe nimmt mich in Anspruch. Daher kann ich nicht kommen. Die Arbeit würde stocken, wenn ich sie unterbräche, um zu euch zu kommen. 4-mal schickten sie mir die gleiche Botschaft und jedes Mal gab ich dieselbe Antwort. Jetzt ist also die Stadtmauer Jerusalems fast fertiggestellt und in nur schier unglaublichen 52 Tagen haben sie die Trümmer beiseite geschafft, haben die Mauer wieder aufgebaut und standen nun kurz vor der Einweihungsfeier. Fast alle haben in diesen vergangenen Tagen tatkräftig mit angepackt. Das war eine richtige Leistung, die sie vollbracht haben. Alle haben an ihrem individuellen Platz mitgeholfen, dass die Lücken in der Mauer wieder geschlossen werden konnten und der Schutz der Stadt wiederhergestellt sein konnte. Nur die Stadttore fehlten halt noch. Die Stadttore mussten erst noch eingehängt werden und solange war eben dieses Projekt noch unvollständig und den feindlichen Angriffen noch ausgesetzt. Nur noch wenige Handgriffe. Die Leistung vielleicht von noch 2 Tagen, bis alles dann passgenau eingefügt werden konnte. Und das weiß auch diese feindliche Koalition um diese Feinde, um die Führer herum, Sanballat, Tobia und Geshem, so werden sie hier beschrieben. Und die versuchen nun konzentriert mit ihrer letzten Energie, mit ihrer letzten Fantasie und Kraft und Kreativität, Nehemia, den Anführer von diesem großen Bauprojekt, ins Schleudern zu bringen und damit das ganze Projekt zum Scheitern zu bringen. Das war also die erste Schleuderplatte. Ablenkung. Mit ihrem ersten Versuch, da versuchen es diese Feinde, Nehemia zu einer ganz wichtigen Sitzung. Die 4 bedeutendsten Leute sollen sich treffen in diesem Tal Ono bei Kefirim und Nehemia ist dabei. Was für eine Ehre! Bis vor kurzem wurde Nehemia noch, so muss es bei ihm ankommen, bis aufs Blut bekämpft, angegriffen, angefeindet. Und jetzt auf einmal geben sie ihm die Ehre. Nehemia, du gehörst zu den wichtigsten Leuten in diesem Landstrich. Wir möchten ein Gipfeltreffen machen und du bist mit dabei. Wir brauchen deinen Rat. Wir brauchen deine Meinung, deine Weisheit. Nehemia, bitte komm 30 Kilometer weit weg zu dem Tal Ono und dann können wir das alles hinkriegen. Endlich wird Nehemia mit seinem Anliegen mal ernst genommen. Endlich fragt ihn mal jemand von den Feinden, wie er zu der ganzen Situation steht. Endlich setzt man sich mal mit ihm an einen Tisch, um zu einer gemeinsamen Lösung zu finden, Frieden in diesem Landstrich endlich mal hinzukriegen. So konnte der Eindruck entstehen. Nur Nehemia durchschaut diesen Schwindel. Er entlarvt die versteckten Absichten, die hinter diesem Vorschlag stecken. Nehemia sagt ganz eindeutig, sie aber planten, mir etwas anzutun. Sie möchten also Nehemia von der Stadt, seiner Aufgabe, die er hat bei der Stadtmauer, von seinen Leuten wegziehen, um ihn dann wohl zu ermorden. Also hinter dem verlockenden Angebot steckt ein ausgekochter Mordplan. Und Nehemia geht da überhaupt nicht darauf ein. Nicht nur, weil er es gerade im Moment keine Lust verspürt, sich umbringen zu lassen. Hinter der Absage, da kommt noch viel mehr zum Vorschein, was Nehemia bewegt hat, nicht diesem Vorschlag der Feinde zu folgen. Nehemia hält seinen Blick konsequent auf Kurs. Er weiß, wo er hin will. Und dieser Vorschlag, sich im Tal zu treffen, würde ihn ablenken von dem, was eigentlich sein Auftrag ist. Die Augen Nehemias sind auf das Ziel gerichtet. Und das Ziel heißt eindeutig, die Stadtmauer muss fertig werden. Alles andere mag zwar verlockend sich anhören, aber bringt uns nicht dem Ziel entgegen. Mord hin oder Mord her, Nehemia ist klar, wenn er zu diesem Gipfeltreffen der großen 4, der G4 anreisen würde, bleibt die Arbeit an der Mauer liegen. Nehemia argumentiert seinen Feinden gegenüber also mit den Prioritäten, die er sich gesetzt hat. Das passt nicht zu mir jetzt, zu meinem Auftrag. Nehemia will sich nicht ablenken lassen von seiner Top-1-Priorität. Das Reich Gottes muss gebaut werden. Und dazu gehört jetzt in dieser Phase die Stadtmauer, das Bauprojekt. Das hat höchste Priorität, weil es dazu dient, dass Gottes Reich vorangehen kann. Es ist schon interessant, was es heute alles für Möglichkeiten gibt, sich von der ersten Priorität ablenken zu lassen. Man kann ja ständig auf irgendwelchen Meetings oder Konferenzen rumhängen. Es gibt ja Möglichkeiten, sich zu beschäftigen, auch als Christ zu beschäftigen. Absolut fantastisch. Alles ist ganz wichtig und kann viele neue Beziehungen oder Erkenntnisse schaffen. Aber im Prinzip drehen wir uns nur um uns selber. Christen können sich miteinander sehr gut beschäftigen und sich dabei konsequent immer im eigenen Saft bewegen, immer um sich selber drehen. Und der Auftrag bleibt liegen. Sie können tagelang Grundsatzdiskussionen führen über Gemeindekonzepte oder Seminare oder neue Erkenntnisse oder welche Strategien jetzt vielleicht dran wären. Aber die eigentliche Arbeit, die Gott vor die Füße gelegt hat, die bleibt liegen. Ich bin fest überzeugt, dass jeder einzelne Christ immer wieder neu seine Prioritäten festlegen muss, klar definieren muss, was ist bei mir Top 1? Was hat Vorrang vor allem anderen? Und dann habe ich nur so die Chance, auch mal zu manchen Angeboten ein klares Nein zu finden. Nein, das ist nicht mein Platz. Es ist nett, ich fühle mich geehrt und ich freue mich, aber nein, die Arbeit bleibt liegen. Die Top-1-Priorität kommt dabei zu kurz. Das war der erste Versuch, den Nehemia abwehren musste, bei dem man ihm so auf die Hinterachse einen Stoß versetzt hat. Es gibt noch drei weitere. Schauen wir uns mal diese zweite Schleuderplatte etwas näher an. Ich möchte den Text lesen, die Verse 5 bis 9 aus Nehemia Kapitel 6. Beim fünften Mal, also nach 4 vergeblichen Versuchen mit dieser Einladung, beim fünften Mal schickte Sanballat seinen Diener mit einem offenen Brief in der Hand zu mir. Also alle sollten es lesen. In diesem Brief stand: Die Leute und Geschem sagen mir, dass du und die Juden einen Aufstand planen und dass ihr deshalb die Mauer wieder aufbaut. Ihrem Bericht nach willst du König werden. Du hast dir sogar Propheten bestellt, die über dir in Jerusalem ausrufen sollen: Seht, Juda hat wieder einen König. Dieser Bericht wird auch dem König zu Ohren kommen. Mach dich also auf den Weg und lass uns die Sache besprechen. Ich schickte ihm als Antwort, schreibt Nehemia: Es ist nicht so, wie du sagst. Du hast diese Geschichte frei erfunden. Sie wollten uns nämlich nur einschüchtern und sagten, ihre Hände werden von der Arbeit ablassen, sodass das Werk nicht getan wird. Deshalb betete ich um die Kraft, die Arbeit fortzusetzen. Wenn man einen Mitarbeiter kaputt machen will, dann muss man nur ein Gerücht in die Welt setzen. Und der wird sofort kaltgestellt. Ja, da, solche Gerüchte: Hast du schon gehört? Neulich war der XY mit einer anderen Frau in der Fußgängerzone. Er hat doch bestimmt eine Affäre. Oder vorgestern war das Ehepaar beim Mittagessen bereits mit einem Lambrusco beim Italiener. Die haben doch ein Alkoholproblem. Ja, natürlich gibt's Probleme dieser Art, Eheprobleme oder Alkoholprobleme. Auch in der christlichen Gemeinde kommt das vor. Aber die Falle hier liegt doch darin, dass nicht mit diesen betreffenden Personen gesprochen wird, sondern hintenrum irgendwelche Gerüchte verbreitet werden, ohne zu prüfen, ob da überhaupt was dran sein könnte. Oder im besten Fall wäre es sogar richtig, Hilfe anzubieten. Dann kriegt man gleich mit, ob da was los ist. Aber so werden nur Gerüchte oder Verdächtigungen oder Mutmaßungen in die Welt gesetzt und verbreitet. Und auf einmal kämpft dieser Mitarbeiter an einer Front, die ihn lahmlegt. Hier in diesem Fall bei Nehemia wird durch einen offenen Brief, den die ganze Bevölkerung lesen sollte, verbreitet, dass er einen Aufstand gegen den König von Persien planen würde. Und die Mauer wäre nun der erste Schritt zur Loslösung aus dem persischen Reich. Nehemia will ja selber König werden. Er hat ein Machtproblem, steckt hier dahinter. Und jetzt laden Sie ihn ein, jetzt gemeinsam lösen wir mal dieses Problem und bringen es dem persischen König schon irgendwie vernünftig bei, ja? Damit soll Nehemia nun vor der Bevölkerung in Misskredit gebracht werden. Seine Autorität soll untergraben werden und beim Volk Misstrauen entstehen. Ja, natürlich ist es verlockend für einen Statthalter, wenn er nicht mehr von der Gunst eines Herrschers im fernen Persien abhängig ist in seinen Entscheidungen. Es ist schon verlockend, wenn man mal selber entscheiden kann und nicht immer erst in Persien anrufen muss: Wie sieht's der hohe König hier? Es gibt sogar positive Beispiele von den guten Königen in Juda, was die vom Königsthron aus für gute Initiativen im Volk anstiften konnten. Hervorragend. Es ist wirklich verlockend, wenn einer mal Klartext reden kann und sagen kann, wo es lang geht und der noch Gott gehört. Aber auch dieser Schleuderplatte gibt Nehemia eine eindeutige Absage. Er sagt, diese Geschichte ist frei erfunden. An den Gerüchten ist überhaupt nichts dran. Ich werde nicht König von Jerusalem. Und so betet er um neue Kraft. Konsequent und konzentriert seine Aufgabe, der Bau der Stadtmauer nämlich, zu einem erfolgreichen Abschluss führen zu können, trotz dieser hinterlistigen Angriffe. Auch hier, bei diesem zweiten Versuch durch die Feinde, hilft Nehemia der klare Blick auf sein Ziel. Die Stadtmauer muss fertig werden. Alles andere geht nicht, um das wieder abfangen zu können. Es geht darum, vor allem anderen, dass Israel wieder in Ruhe und Frieden leben und Gott dienen kann. Das hat die allerhöchste Priorität. Was hilft es da, neben diesen drei bereits genannten Feinden, noch den König von Persien zum Gegner zu haben? Da helfen dann auch die fertigen Stadtmauern nichts mehr. Nehemia hält hier Kurs und handelt sich dabei die dritte Schleuderplatte ein. Wird folgendermaßen beschrieben, ich zitiere die Verse 10 bis 14 aus Nehemia 6. Später besuchte ich Schemaja, den Sohn Delajas und Enkel Mehetabels, der ans Haus gefesselt war. Er sagte, wir wollen uns im Haus Gottes, im Inneren des Tempels treffen und die Türen verbarrikadieren, denn deine Feinde werden kommen, um dich zu töten. Heute Nacht kommen sie und wollen dich umbringen. Doch ich antwortete, sollte ein Mann wie ich vor dem Feind davonlaufen? Sollte jemand in meiner Stellung sich in den Tempel flüchten, um sein Leben zu retten? Nein, ich werde nicht kommen. Ich merkte, dass nicht Gott ihn gesandt hatte, sondern dass er vielmehr gegen mich geweissagt hatte, weil Tobia und Sanballat ihn bestochen hatten. Sie hatten ihn gekauft, um mir Angst einzujagen und mich zur Sünde zu verleiten, indem ich seinen Vorschlag befolgte. Dann hätten sie mich nämlich in Verruf bringen können und schmähen können. Mein Gott, gedenke Tobia und Sanballat nach allem Bösen, was sie getan haben. Und auch der Prophetin Noadia und der anderen Propheten, die mich einschüchtern wollten. Hier begegnet uns eine äußerst dreiste Form, Nehemia von seinem Kurs abzubringen. Ja, diese Feinde bezahlen ein paar Propheten, unter anderem dieser Prophet Schemaja, dass sie durch Falschaussagen Nehemia zu einer unbedachten Handlung verführen sollen. Sie prophezeien, dass in dieser Nacht, die folgen wird, ein Mordanschlag auf Nehemia geplant sei. Und jetzt soll er im Tempelinneren Zuflucht nehmen und die Tür verbarrikadieren. So kann Nehemia diesem angekündigten Attentat entgehen. Natürlich weiß Nehemia, dass der Tempel Schutz bedeutet. Da gibt es schon Skrupel, hier reinzugehen. Und vielleicht drückt in dieser lebensbedrohlichen Situation auch Gott ein Auge zu, dass er unberechtigterweise den Tempel auch betreten hat. Denn es ist nach Gottes Gesetz nur den Priestern erlaubt, den Tempel zu betreten. Wer sich als Fremder, so heißt es in Gottes Wort eindeutig, wer sich als Fremder dem Altar nähert, unterliegt der Todesstrafe. Gut, okay, wir könnten jetzt diese großartigen Verdienste von Nehemia um dieses Volk und um die Stadt Jerusalem in die Waagschale werfen und vielleicht mutmaßen, dass Gott in dieser bestimmten Situation sogar ein Auge zugedrückt hätte. Vielleicht wäre die schlimmste Strafe, nämlich die Todesstrafe, ausgeblieben. Aber in jedem Fall wäre Nehemia als Führer für das Volk nicht mehr tragbar gewesen. Er hätte ausgedient. Er wäre abgesetzt worden. Wäre nicht mehr möglich gewesen. Falsche Prophetie als Schleuderplatte. Auch heute noch treten immer wieder selbsternannte Propheten auf mit Bildern und mit Eindrücken, die Gottes Worte sein sollen. Und manchmal kassieren die auch Geld dafür. In biblischen Zeiten stand der Prophet Gottes immer in der Verantwortung für seine Worte, für das, was er sagte. Und er wurde dafür auch zur Rechenschaft gezogen, wenn sich diese Worte nicht erfüllten. Also Ingo Meissner weiß genau Bescheid, wenn heute Abend Deutschland nur unentschieden spielt, ist sein Urlaub gestrichen. Das, als Prophet muss man das einfach in Kauf nehmen, ja. Und Niederlage, dann gibt's für einige Jahre wahrscheinlich, also stärkste Konsequenzen, Ingo. Also das, aber das weiß er ja, ja. Also in der Bibel werden die Propheten eindeutig für das, was sie sagten, als Gottes Wort zur Rechenschaft gezogen. Dagegen die falschen Propheten lehnen das völlig ab. Die nehmen keine Verantwortung auf sich. Das heißt es dann, ihr müsst prüfen, ob das von Gott kommt oder nicht. Ich sage nur, was ich sehe. Aber ob das zutrifft, das müsst ihr mit Gott ausmachen. Ich habe keine Verantwortung. Ich sehe gerade ein Bild, weiß aber nicht, was es bedeutet. Ich weiß auch nicht, wem es gilt. Das müsst ihr klären. Das erinnert mich vielmehr an diese Orakel in der griechischen Mythologie, die durch den Vogelflug oder durch die Farbe der Eingeweide von geschlachteten Tieren Maßnahmen für die Zukunft festgelegt haben. Sowas hat mit biblischer Prophetie überhaupt nichts gemeinsam. Wenn ein Prophet Gottes auftritt, ist die Botschaft immer eindeutig und wird in den meisten Fällen eingeleitet, so spricht der Herr. Da gibt es am Inhalt nichts mehr zu rütteln. Da gibt es kein Wenn und Aber. Eindeutig, so spricht der Herr. Nicht, ihr müsst prüfen. Das sagt Gott, und die einzige Frage, die noch offen ist hierbei, ist die, ob ich mich diesem Wort Gottes unterordne, ob ich gehorche oder nicht. Aber am Inhalt bleibt nichts mehr offen. Aus diesem Grund führt uns Prophetie, wie Gott sie beabsichtigt, immer in die Heilige Schrift, weil dort schriftlich festgehalten wurde, so spricht der Herr, und führt uns nicht zu irgendwelchen trüben Quellen. Der Theologe Dr. Hans-Georg Wünch, Leiter Bibelseminar Marburg, schreibt, prophetisches Reden geschieht immer dann, wenn Gottes Wort so gesagt wird, dass es die Menschen in ihrer Existenz trifft. Er sagt weiter, dass ein Mensch dieses Reden Gottes Wort nämlich, hört und versteht und zugleich erkennt, wie es in das Leben von Menschen hineinspricht. Das ist prophetisches Reden. Recht hat er. Wir haben Gottes Wort. Hier teilt sich Gott mit. Und daran kann ich feststellen, was der Herr spricht, auch in mein Leben hinein. Was ist das für ein Vorrecht? Bei allen Lebensfragen unseres Alltags, unserer Gegenwart, bei allen Entscheidungen, die uns immer wieder begegnen und herausfordern, die Bibel lesen zu können und darin prophetisch angesprochen zu werden. Es betrifft mein Leben. So spricht der Herr. Was ist das für eine geniale Sache, in einer Gruppe von Leuten über einen Bibeltext zu brüten mit dieser Frage, was sagt Gott mir und uns allen? Es ist ein Wunder jedes Mal, wenn der Heilige Geist es dafür sorgt, dass dieses alte Wort immer aktuell unser Leben betrifft, in unser Leben hineinspricht. Und wir merken, wir sind gemeint, wir sind herausgefordert. Hierzu braucht es keine Seminare, keine Übungen für Einsteiger oder für Fortgeschrittene, sondern hier braucht es lediglich die schlichte Haltung, die demütige Haltung, die vor Gott steht beim Bibellesen. Rede, Herr, ich höre. Das ist nichts Spektakuläres, nichts Sensationelles, geschieht jeden Tag 100.000 Mal. Rede, Herr, ich höre. Oder wie es Samuel sagte, dein Knecht hört. Für mich war es als junger Christ im Teenageralter absolut hilfreich, über viele Jahre hinweg in meiner Bibel, die ich damals geschenkt bekommen hatte, das, was Gott mir im Bibellesen gezeigt hat, an den Rand zu schreiben. Habe ich viele Jahre gemacht und es war fantastisch zu sehen, was Gott gesprochen hat. Ohne Einführungsseminar. Leute, ich war 14 Jahre damals. Da war nichts, keine höhere, keine Übungen erforderlich. Lesen und aufschreiben. Und da gibt es viele Seiten, die im Rand vollgeschrieben sind, aber auch viele Seiten, die leer geblieben sind. Ich habe nachgeschlagen, dass bei der Vorbereitung im 5. Buch Moses gibt es keine einzige Notiz. Kein Zugang gekriegt irgendwie. Wäre heute wahrscheinlich auch anders. Ja, man entwickelt sich ja auch weiter. Es war gut, Gottes Stimme reden zu hören. Das kann jeder so einzeln erleben. Wenn das Herz auf Gott ausgerichtet ist, da spricht Gott klar und deutlich. Und es ist nur noch daran zu entscheiden, gehorche ich oder gehorche ich nicht. Allein so konnte auch Nehemia zu seiner Zeit, als er noch nicht Bibel lesen konnte, sondern der gesamten Einheit, wie wir sie jetzt vor uns haben, er konnte die richtige Prophetie von der falschen unterscheiden, weil er das Gesetz Gottes kannte. Er wusste, er kannte diese Stelle im was war's, 4. Buch Mose, kannte er auswendig. 4. Mose 18, Vers 7. Dass hier drauf die Todesstrafe ruht, wenn man ungefragt den Tempel betritt. Das wusste er. Es war schriftlich fixiert. Und dann war es ihm sonnenklar. Gott will, dass die Mauer zu Ende kommt. Dann darf ich mich nicht in dieser Verführung einlassen, gegen Gottes Wort den Tempel zu betreten. Selbst wenn mein Leben in Gefahr wäre. Das ist ein Gottesproblem, aber ich möchte gehorchen. Das ist der Umgang mit falscher Prophetie. Hochaktuell. Und noch eine vierte Schleuderplatte wartete auf Nehemia. Ich zitiere ab Vers 17. In diesen 52 Tagen gingen viele Briefe zwischen Tobia und den vornehmen Bürgern von Juda, also vornehmen Bürgern von Juda, also die schreiten über die Front hinweg. Briefe hin und her. Jetzt kommt die Begründung. Denn viele in Juda hatten ihm, also dem Feind, die Treue geschworen, weil er der Schwiegersohn von Schechania war, dem Sohn Arachs, und weil sein Sohn wiederum Johanan mit der Tochter Meschulams, des Sohnes Berechias, verheiratet war. Sie erzählten mir sogar von seinen, also des Feindes, guten Taten, und dann hinterbrachten sie ihm wiederum alles, was ich gesagt hatte. Und Tobia schickte Drohbriefe, um mich einzuschüchtern. 4. Schleuderplatte, Einschüchterung. Bei dieser Form, Nehemia von seinem Kuss abzubringen, soll jetzt auf einmal die liebe Verwandtschaft mithelfen. Sein Gegner Tobia hatte also eine Jüdin geheiratet und dessen Sohn war ebenfalls mit einer Frau aus Jerusalem verheiratet. Darüber konnte also jetzt der Feind Tobia größtmöglichen Einfluss auf das Leben und die Regierungsgeschäfte Nehemias ausüben, um die Autorität von Nehemia durch eigene Leute zu untergraben. Also hier wurde das Sagen von Nehemia unterwandert. Auf einmal ist der Feind schon im Bett. Nehemia soll eingeschüchtert werden und von seiner klaren und bislang eindeutigen Linie jetzt abweichen. Weil ja manche mit dem Feind in familiären Bindungen stehen, ist ja so eine scharfe Abgrenzung, wie durch den Bau einer Mauer dokumentiert wird, gar nicht mehr nötig. Ja, gar nicht mehr möglich. So schlimm sind die Feinde ja auch gar nicht. Man kann die ja auch heiraten. Man kann doch mit ihnen super auskommen. Das klappt doch alles in der Familie. So soll Nehemia durch diese verwandtschaftlichen Beziehungen einiger Leute zu Kompromissen gezwungen werden. Und jetzt soll er sich auf diese Art und Weise mit den feindlichen Führern arrangieren. Aber selbst dadurch lässt sich Nehemia nicht einschüchtern und er geht unbeirrt seinen Weg, den klaren Blick nach vorne. Die Mauer muss fertig werden. Es gibt daran keinen Zweifel mehr. Jerusalem braucht die Mauer. Gott will die Mauer. Dafür steht Nehemia. Dafür ist er hier und das bringt er treu zu Ende. Nehemia hielt bei allen Schleuderplatten immer seinen Kurs, den Blick immer auf seine Priorität gerichtet. Ich finde es sehr bemerkenswert, wie er dieses wichtige Projekt trotz dieser permanenten Angriffen auf die Hinterachse zu einem erfolgreichen Abschluss führen konnte. Nehemia schreibt, Verse 15 und 16, am 25. Tag des Monats Elul, nach 52 Tagen, wurde die Mauer vollendet. Als alle unsere Feinde davon erfuhren, fürchteten sie die benachbarten Völker und verloren den Mut. Denn sie erkannten, dass wir dieses Werk mit der Hilfe unseres Gottes ausgeführt hatten. Nehemia weiß genau, dass sie ohne Gottes Hilfe niemals fertig geworden wären. Aber Gott hat alles eingefädelt, dass es gelingen konnte. Er sorgte bereits dafür, dass Nehemia im fernen Susa am Königshof von den Missständen erfahren hat. Gott sorgte dafür, dass er vom persischen König die nötige Unterstützung erhalten hat. Er sorgte dafür, dass das Volk nahezu geschlossen und mutig dieses Werk anpackte. Er gab dem Volk die nötige Kraft und Ausdauer voranzukommen. Er sorgte dafür, dass die Feinde keinen Erfolg hatten, die Arbeiten zu verhindern. Gott ist es, dem wir die Ehre geben müssen. Ihm verdanken wir alles. Natürlich haben die Menschen gebaut. Sicher waren es Menschen, die den Schutt beiseite geräumt haben und die Steine ineinander gefügt haben, die dafür sorgen, dass die Mauer gewachsen ist. Aber der eigentlich Handelnde war Gott. Es ist und blieb die ganze Zeit sein Werk. Und so ist und bleibt das bis heute. Es sind die Menschen, die sich in Gottes Auftrag bemühen, dass in der Gemeinde ansprechende Programme angeboten werden, dass Hilfsbedürftige nicht vergessen werden, dass für jeden Möglichkeit zur Mitarbeit bestehen, dass Gemeinde aufgebaut wird. Es sind Menschen, die hier anpacken. Aber der letztlich Handelnde in dem allen, was wir als Gemeindearbeit betreiben, ist Gott selber. Ihm gehört deswegen alle Ehre über jeden Erfolg. Und deswegen sei ihm auch jeder Misserfolg und Rückschlag geklagt. Denn es kommt vor aller menschlicher Anstrengung auf sein Wirken an. Er will, dass er uns dafür gebrauchen kann. Er will, dass wir ihm zur Verfügung stehen und unseren Kurs eindeutig einhalten, den Kurs, den er vorgegeben hat, diese Top-1-Priorität. Wir hören gleich ein Lied von der Musikgruppe Petra. Die hat sich jetzt seit 5 Jahren inzwischen in Ruhestand begeben, hat darüber 33 Jahre lang christliche Musikgeschichte geschrieben, nennt sich Rockgruppe, aber das ist Rock unserer Großväter, also meiner Generation. Hört sich nichts Schlimmes an. Also alles richtig. Nach 5 Jahren Ruhestand kann man das wirklich anhören. Dieses Lied kommt auch auf Deutsch mit deutschen Texten hier vorne an der Leinwand. Dieses Lied ist in der Lage, unsere Antwort auf die Predigt zu formulieren. Es hat den Titel I am available. Ich stehe zur Verfügung. Ich möchte zuvor die Gelegenheit geben, in einigen stillen Momenten, dass jeder sich klar werden kann, was ist meine Top-1-Priorität? Jesus, was wolltest du mir jetzt durch das Beispiel des Nehemia aufs Herz legen? Wo sind meine Schleuderplatten, diese permanenten Angriffe auf die Hinterachse, dass ich ins Schlingern gerate? Und was ist meine Top-1-Priorität, worauf ich den Blick richten kann, um den Wagen meines Lebens wieder abfangen zu können? Was ist es, Jesus? Sag du mir's. Und dann, nach einigen Momenten, nehmen wir dieses Lied von Petra, den Ruhestandsrockern, um unsere Antwort zu formulieren. Jesus, ich stehe dir zur Verfügung. Bitte einige Momente ganz still, jeder für sich. Jesus Christus, du bist die Liebe meines Lebens, nach der sich meine Seele sehnt. Wir haben das gesungen, Jesus, und du hast dich mit Sicherheit darüber gefreut. Aber wir müssen ernsthaft überlegen, ob das wirklich auch unser Herz war, das gesprochen hat, oder nur unsere Lippen, die einer guten Melodie gefolgt sind. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du dich durchsetzt als Top-1-Priorität in unserem Leben. Dass du und dein Reich das Hauptgewicht unseres Lebens bekommt. Und ich danke dir dafür, dass du versprochen hast, dass deine Hand uns festhält. Dass wir niemals tiefer fallen können, auch bei all diesen Schleuderattacken, denen wir ausgesetzt sind, in den kleinen Situationen des Alltags, in der Gefahr der tausend Kompromisse. Ich danke dir dafür, dass du dich durch das Beispiel des Nehemias selber in den Vordergrund drängst, dass du das Sagen bekommst. Setzt du dich durch gegenüber manche falsche Propheten? Setzt du dich durch gegen manche Stimmen aus unserer Verwandtschaft? Setzt du dich durch gegen manche verlockenden Angebote, die unseren Blick trüben. Setzt du dich durch gegen manche Einschüchterung, die läuft. Setzt du dich durch als Liebe unseres Lebens. Wir möchten mit den Worten von Bob Hartmann, wir möchten dir zur Verfügung stehen, Jesus. Amen.